Als ich letzten Mittwoch hier bei der Ältesten-Sitzung ankam, hieß es so, wie, du predigst? Es war doch eigentlich abgesprochen, wir hatten eigentlich gedacht, Andreas predigt und, Thorsten predigt und der Chor singt doch und die sollten doch ein Lied singen, zu dem wohl Thorsten gesagt hatte, darüber kannst du auch mal predigen. Ja, nun stehe ich hier vorne. Aber das Interessante ist, wenn ihr mal genau gleich hinhört, das hat mich gerade echt verwundert, die Lieder, die passen super zu der Predigt, denn das Samenkorn, von dem ihr so schön gesungen habt, das war eben auch schon in dem Äthiopier drin. Das musste halt nur noch aufkeimen, denn Gott, ja, sät mit Freude. Nur manchmal sind es die Umstände, die ein Wachstum dann verhindern. Und vielleicht können wir uns auch mit diesem Gedanken durch die Predigt leiten lassen und überlegen, naja, an welcher Stelle sind wir eigentlich Wachstumsverhinderer oder Wachstumsunterstützer? Ich habe euch was mitgebracht und zwar, kennt ihr dieses Buch? Ja? Es ist eine Kinderbibel, eine ganz alte. Also wir haben die mal von unserer Partnergemeinde in Pinneberg zu Weihnachten bekommen. Das ist eine Bilderbibel aus dem Amerikanischen übersetzt, also eigentlich ein amerikanischer. Und da gibt es so ganz tolle Bilder. Und dann gibt es immer eine kurze Zusammenfassung und drei Fragen und dann natürlich den Bibeltext. Ich kann mich noch gut erinnern, dass wir damit ganz häufig auch, in der Sonntagsschule gearbeitet haben und ich war mal fasziniert von diesen tollen Bildern und habe da teilweise auch Bilder abgezeichnet oder ich habe teilweise sogar für die Weihnachtsfeier der Sonntagsschule dann das Plakat, also nochmal diese Bilder genommen, weil die ich so realistisch zum Teil auch fand und dachte so, Mensch, das sieht aus wie ein Film. Die sind ein bisschen überzeichnet tatsächlich, wenn man so ein bisschen älter wird, wird man sagen, okay, ein bisschen kitschig, auch nicht wirklich, ja, auch nicht kindgerecht tatsächlich, wenn man jetzt als Pädagoge drauf guckt, aber ich fand sie faszinierend. Und ein Bild daraus ist folgendes. Genau diese Geschichte von Philippus und dem Kämmerer aus Ägypten. Ich glaube, diese Geschichte, die kennt jeder und jede von uns. Die ist uns geläufig, denn also ich kenne sie spätestens, also seitdem irgendjemand in der Gemeinde getauft wurde, dann kam unter Garantie entweder die Geschichte dazu, also dieser Bibeltext wurde gepredigt, oder zumindest das Taufgespräch, was Philippus und der Äthiopier führten, der stand dann spätestens dann auf der Taufkarte drauf. Oder der kam immer irgendwie, also was hindert mich daran, noch getauft zu werden? Und dann heißt es da, wenn du wirklich daran glaubst, dass Jesus Christus für dich gestorben und auferstanden ist, dann ist das so und dann taufen wir dich. Also ein Mensch erkennt die Güte und Liebe Gottes und wird auf sein Verlangen hin getauft. Das ist doch das ideale baptistische Bild, was hier gezeichnet wird. Heraus aus der persönlichen Entscheidung, ich gehöre zu Christus. Interessant ist aber dabei, dass eben in den neueren Handschriften oder in älteren Handschriften und auch bei Luther taucht eben dieser Vers 37 gar nicht auf. Ich lese ihn hier nochmal vor, denn in jüngeren Handschriften oder neueren Übersetzungen wird er dann sehr später hinzugefügt worden. Da heißt es also, von dem ich auch gerade besprochen habe, Philippus sprach, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so kann es geschehen. Er, also der Äthiopier, antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Eine spätere Einführung, vielleicht aus evangelistischen oder pädagogischen Gründen, aber ganz wichtig auch, Luther hat diesen Vers eben nicht. Aber so einfach, wie das hier so uns geschildert wird, ist es ja nicht. Bleiben wir also in der Realität. Einfaches Bibellesen, Fragen und Antworten und dann die Erkenntnis zur Taufe innerhalb von 13 Versen, schauen wir auf unser eigenes Leben, ist das gar nicht so. Und ich sage, das ist gut so, denn das zeigt einmal mehr die Vielfalt und die tollen Chancen und die Möglichkeiten, die Gott hat, in unser Leben hineinzusprechen. Es geht nicht einfach so, du musst das machen und das machen nach einem regelhaften Fahrplan und dann wird's schon. Gott lässt sich nicht auf einen theologischen Fahrplan sozusagen festlegen, sondern er hat zig Möglichkeiten und wir als Christen, die wir schon ganz lange mit ihm unterwegs sind, dürfen immer wieder gespannt sein, wen Gott da wieder diesen neuen Blick, diese Erkenntnis offenbart, dass Christus für ihn gestorben ist. Schauen wir doch nochmal nehmen wir den Text genauer in den Blick. Philippus, ein Jünger ursprünglich von Johannes, berufen von Jesus, später dann Diakon der Jerusalemer Urgemeinde, wird vom Geist beauftragt, in der Mittagszeit in eine öde, einsame Wüstenstraße zu gehen. Zwischen Jerusalem und Gaza. Ist schon ein schräger Auftrag. Stellt euch das mal vor, der Geist Gottes würde oder irgendjemand anders würde euch sagen, geh mal mittags irgendwo auf so ein Feld, öde, kann ich das jetzt schon beschreiben, steht ja auch hier, einsam, Wüstenstraße. Wer soll denn da bitte sein? Wer ist zu dieser Zeit dort unterwegs? Wie hättet ihr reagiert? Philippus tut es. Und klar, wer ist dort? Jemand, der nicht aus der Gegend kommt. Ein sogenannter Langsamfahrer, nenne ich ihn mal. Kennt ihr das auch so, die Sonntagsfahrer, die sich nicht auskennen und man hat's eilig? Ja? Oder typisch Urlauber. Wer rennt in Spanien mittags in der sengenden Sonne rum? Naja, die Deutschen oder die Engländer. Und man sieht es nachher auch an der knallroten Haut. Aber was sieht Philippus auf dieser Straße? Einen äthiopischen Beamten, einen Kämmerer nennt man ihn oder Schatzmeister. Und was noch ganz gar nicht unwichtig ist, er wird hier als Eunuch bezeichnet. Nun kann man diese Bezeichnung durchaus zwiespältig sehen. Also entweder ist es ein hoher Beamter, ein Wächter sozusagen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein sogenannter Verschnittener, also ein Entmanner. Und wenn man das Wort heute so einfach über die Lippen spricht oder sagt, dahin sagt, dann ist das auch eine krasse Leidensgeschichte, wenn man das mal überlegt, was da passiert. Da werden sozusagen einem Jungen Penis und Hoden entfernt und man muss auch wissen, also zu einem bestimmten Zweck, denn solche Personen wurden eingesetzt, damit sie sozusagen Wache vor den Gemächern der entsprechenden Königinnen unterhalten. Außerdem war das auch wichtig, damit die Personen keinen eigenen Nachkommenschaft zeugen konnten, um natürlich selber an der Macht zu bleiben. Wer keine Kinder hat, hat auch keine Möglichkeit, Nachkommen da, dass die Nachkommen gegen die Herrschaft sozusagen rebelliert. Das war sozusagen auch Schutz. Und sehr, sehr üblich in so etlichen Kulturkreisen. Und man muss aber auch wissen, 50% der Personen starben, verbluteten. Und kann man sagen, okay, diese Person hat Glück gehabt. Bitteres Glück. Er war sozusagen auf dem Heimweg von Jerusalem und liest die Bibel, würde ich jetzt mal so in einer modernen Übersetzung sagen. Naja, er liest das Buch oder die Schriftrolle von Jesaja. Wieder so ein schräges Bild. Ein Fremder macht so einen weiten Weg und ist schon auf dem Rückweg mit einer jüdischen Schriftrolle, mit einem Bibeltext. Im Bibeltext selber lesen wir ja, er kam, um den Gott der Juden anzubeten. Er ist also gar kein Jude selber. Würde er auch niemals werden. Denn das jüdische Gesetz untersagt es im Prinzip Verschnittenen,
überhaupt, er ist ja unrein. Damit hat er keine Chance, überhaupt in den Tempel reinzukommen, überhaupt Teil der Bundesgemeinschaft des Gottesvolkes zu werden. Aber er macht sich trotzdem auf diesen Weg und nimmt diesen weiten Weg in Kauf, um in Jerusalem den Gott der Israeliten anzubeten. Er liest in dieser jüdischen Schriftrolle und versteht sie nicht. Ja, wie auch. Man hat ihn ja auch allein gelassen, sagen wir es mal überspitzt. In Jerusalem musste er merken, naja, das, was ich von diesem Gott Israels gehört habe, der denn dieses Volk errettet hat, das gilt scheinbar nicht für mich. Er merkt, dass er die Ablehnung letztendlich auch bemerkt, oder dass er Ablehnung zu spüren bekommt. Er wird ausgegrenzt und man schickt ihn, naja, dann nimmt er sich sozusagen als Giveaway oder als Andenken daran wenigstens eine Schriftrolle, nämlich die Jesaja-Rolle mit. Und die ist nicht unbedeutend. Denn in der Jesaja-Rolle gibt es eine Möglichkeit, oder die Jesaja-Rolle macht eine Möglichkeit auf, nämlich in Jesaja 56, dass auch Menschen, die ausgegrenzt oder nicht zum Bund gehören nach dem Gesetz, dass sie, wenn sie sich ganz genau an die Regeln halten, dass ihnen dann doch das Heil versprochen wird. Naja, eine Chance. Vielleicht klammert er sich auch daran. Man weiß es nicht. Aber er hat Ausgrenzung erfahren, er hat Ablehnung erfahren und ist jetzt auf der Wüstenstraße in der Mittagshitze unterwegs. Den Gott der Israeliten bleibt für ihn tabu. Aber woher nimmt Philippus jetzt den Mut, diesen Reisenden anzusprechen? Wir schauen mal dieses Bild an. Da ist jemand mit zwei Pferden. Da ist jemand mit, natürlich, er lässt ja anhalten. Also er hält nicht an, sondern er lässt anhalten. Der hat also auch noch Leute dabei. Und ich als Person stehe am Wegesrand und soll jetzt diesen Beamten, diesen, der ist was, einfach anhalten? Ihn einfach so anreden? Manchmal fällt es uns ja selber so schon schwer, Menschen mal anzusprechen. Ja, er traut sich das und siehe da, es ist gar nicht so schwer. Derjenige, der da sitzt, der fragt tatsächlich, der hat Fragen und möchte sich etwas sogar erklären lassen. Was für eine großartige Chance liegt da drin? Und wie viele Chancen haben wir vielleicht schon auch vergehen lassen, nur weil wir gesagt haben, nee, ich traue mich nicht, nein, das ist für mich zu groß, ich traue mich, diese Person nicht anzusprechen. Und Philippus nutzt diese Chance, um dem Kämmerer, dem Fremden, ja Gott zu verkündigen. Das Evangelium zu verkündigen. Und er predigt das Evangelium von Christus. Und da ist dann plötzlich Wasser und dann begehrt er, heißt es manchmal auch in Übersetzen, in Texten, doch der Taufe. Und dann fragt er, was spricht denn dagegen, dass ich mich jetzt taufen lasse? Ja, nichts. Und er tauft ihn. So einfach geht das? Keine Regeln? Kein Glaubenskurs? Kein Taufkurs? Keine Kleiderordnung? Kein kleingedrucktes Nein. Philippus, der ja die Regeln des Moses kennt und der die Botschaft Jesu, weil er ja mit ihm gelebt hat, sich verinnerlicht hat, sieht kein Hindernis daran. Diesen Fremden, den er ja eigentlich nur von einem ganz kurzen Gespräch kennt, zu taufen. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Egal von der Herkunft, egal des Aussehens, egal auch welchen Ansehens, egal welchen Geschlechts, egal welches gesellschaftliche Milieu. Der Text aus der Apostelgeschichte macht deutlich, Gottes Botschaft gilt allen. Auch wenn wir manchmal die Nase rümpfen, wer dann da alles so in der Gemeinde oder bei manchen Festen auch auftaucht und dass das, was sie oder er gesagt hat, doch so gar nicht in meine Denke passt. Aber es geht weiter. Denn in der Apostelgeschichte, wenn wir das Kapitel weiterlesen würden, dann fallen da noch mehr Geschichten auf. Die Botschaft gilt tatsächlich jedem und jeder. Erst in Samarien, da beginnt es, dann kommt unsere Geschichte mit dem äthiopischen Beamten, dann die Umkehrungsgeschichte von Saulus zu Paulus und dann zum Schluss der römische Beamte Cornelius. Und somit ist dieser Äthiopier der politisch korrekt ausgesprochene Schwarze, der erste Nicht-Jude, der zu Jesus findet. Interessanterweise ist es in der Rezeptionsgeschichte ganz häufig anders, obwohl es in der Bibel so steht. Das ist nämlich der Römer, der Weiße, der erste Jude, der erste Nicht-Jude, der Christus erkennt. Ist schon schräg. Aber all diesen Bekehrungsgeschichten ist gemein, dass die Botschaft für alle bestimmt ist und eben nicht nur für elitäre Kreise, auch wenn sie sich gerne so betiteln. Die Geschichte, in jeder dieser Geschichte können wir uns eben auch selber wiederfinden. Jede Geschichte hat irgendwo einen Punkt, den wir auch schon mal erlebt haben, wo wir andocken können mit unserer ganz persönlichen Geschichte mit Christus. Mit unserer ganz persönlichen Lebensgeschichte, egal wo wir herkommen, wer wir sind und was wir so denken. Und die Straße von Jerusalem nach Gaza ist heute doch genauso öde und wüst wie damals. Öde und wüst, aber durch einen Krieg, der seit Oktober 2023 wütet. Von israelischen und palästinensischen Raketen, Bilder von Zerstörung und Tod und Elend. Wüst, eine Wüstenstraße zwischen Jerusalem und Gaza. Hat sich also großartig in der Geschichte scheinbar nichts geändert. Auch heute sind Menschen unterwegs. Sie sind vertrieben, sie sind allein, sie kommen allein nach Berlin. Sie suchen Halt und sie suchen Orientierung. Sie suchen ein Leben in Frieden und wir lehnen uns zurück und sagen, oh, nicht noch mehr bitte und bitte nicht bei mir vor der Tür. Und sie suchen nach Heimat. Also willkommen in Berlin. Im Tagesspiegel vom Mai 2018 hieß es, allein unter Millionen, Berlin, die Hauptstadt der Einsamkeit. Nun möchte man natürlich denken, naja, 2018, das war damals, in Anführungsstrichen, aber ganz aktuell, 21.06.2024, die Taz, Einsamkeit in Berlin, Großstadtgeister ohne Freunde. Wir sind also mittendrin in der Einsamkeit, in dem Alleingelassenen, in der Ödnis. Und da mag uns so manche Werbung noch anders entgegengrinsen. Es ist so. Statistisch kann man das sogar belegen. Und vielleicht ist gerade deswegen der große Run auf die Ausstellung, auf die Jubiläumsausstellung von Caspar David Friedrich, Unendliche Landschaften in der alten Nationalgalerie, gerade damit zu erklären, dass eben niemand anders als Caspar David Friedrich dieses Bild der Einsamkeit und des Verlassenseins darstellen kann. Und da ist das Bild. Na? Da ist das Bild. Nichts. Die Straße von Jerusalem nach Gaza wird zum Strand am aufgewühlten Meer. Und die Mittagszeit wird zum unbestimmten Moment vor dem Sturm oder dem monströsen Unwetter am Horizont. Kennen wir ja momentan auch. Jeden Tag, wenn es um Fußball geht, fängt es an zu regnen. Und am Horizont, ja, wenn es den Horizont denn überhaupt mal gäbe, da, wo alle anderen Menschen und alle anderen Maler in der Vergangenheit einen Horizont malen und da, wo es eigentlich ja weitergeht, ne? Hinterm Horizont geht es weiter, da, wo es auch hell wird, da malt der Maler, der damals 36 war und erst mit 33 Jahren tatsächlich anfing, mit Ölfarbe zu malen, nichts. Es geht alles irgendwie ineinander über. Und das Interessante ist, das Bild entstand 1810, hat aber einen etwa zweijährigen Entstehungsprozess. Und dank der vielen Quellen und BesucherInnen, die sich tatsächlich dann auch in das Atelier in Dresden an der Elbe bei Caspar David Friedrich verirrten und Hallo sagten, kann man den Entstehungsprozess ganz gut nachvollziehen. Denn Caspar David Friedrich löscht im Laufe der Entstehungsgeschichte sämtliche Gegenstände, die dann auch da drauf sind. Alles Überflüssige kommt weg. Drei Schiffe waren da mal zu sehen. Kann man auch, hat man kunsthistorisch ganz gut erlebt. Und es gibt so Unterzeichnungen, die eben da sind. Die haben sich da eingebrannt. Drei Schiffe sind weg. Er nimmt sozusagen jegliche Perspektive. Wo wir also drei Schiffe hatten, die tatsächlich unterschiedlich groß sind, wo man noch erahnen kann, da ist eine Tiefe in diesem Bild. Da gibt es vielleicht doch irgendwo einen Horizont, auch wenn ich ihn nicht sehe, aber ich sehe durch die Staffelung der Bilder, die nach hinten kleiner werden, oder der Gegenstände, da ist doch Tiefe drin, alles weg, alles weg. Und was noch wichtig ist, das Bild wird immer dunkler. Und Goethe, der Caspar David Friedrich sowieso, also das war so eine Hassliebe zwischen den beiden, Goethe ist erst sehr angetan von Friedrich, aber Friedrich geht ihn so auf die Nerven mit seinen ganzen Liebesbezeugungen im Sinne von ich schicke dir noch ein Bild und ich schicke dir noch ein Bild und ich schicke dir noch ein Bild, dass er irgendwann mal sogar ein Bild von Friedrich kaputt haut. Und zu diesem Bild schreibt er nach einem kurzen Besuch, das Bild ist wunderbar, also die Landschaften sind wunderbar, was aber Goethe damit eigentlich meint, er versteht es nicht. Nämlich alles, was bei Goethe wunderbar ist, ist eigentlich eher wundersam und irgendwie sehr schräg. Für ihn heißt das Bild auch nur ein offenes Meer, sieht er da. Mehr ist in den Tagebüchern nicht zu finden dazu. Ein offenes Meer, also bei Friedrich, und dann heißt es so, wunderbare Landschaften, ein offenes Meer und ein Kirchhof. Weil das Bild hat Friedrich nicht alleine gemalt, sondern da gibt es noch ein zweites Pendant dazu. Wir haben also Strand, Wasser, Himmel und alles wirkt so, als ob es drei Streifen werden. Unten Strand, Wasser und dann Himmel. Ein paar Möwen kreischen da und lachen sich einen ab. Aber es gibt keine Orientierung, keine optische Begrenzung, keinen Pfad, der sozusagen so durchgeht, wo man sich entlang hangeln kann. Ein Blick in die Unendlichkeit. Und so etwas hatte bis dato niemand gemalt. Und deswegen braucht man sich auch nicht wundern, dass die Besucher, die 1810 das Bild in der Akademieausstellung in der Alten Nationalgalerie sahen, zur Eröffnung war das Bild noch gar nicht fertig, es kam dann erst irgendwie einen Monat später und roch, also es stank eher gesagt nach Ölfarbe, die machten sich damit drüber lustig, die verstanden gar nicht, worum es ging. Denn Goethe kapiert es ja auch nicht. Dadurch, dass da nichts mehr ist, ist sozusagen hier in der Kunstgeschichte das erste Mal tatsächlich, und so heißt es dann auch, abstrakt gemalt worden. Also alles Unwesentliche, alles Gegenständliche raus, nur noch das Wesentliche zu sehen. Und Clemens von Brentano, der deutsche Schriftsteller, hatte dann gemeinsam mit Achim von Arnim in einem Berliner Abendblätter hießen die, so eine Diskussion, so ein bisschen kritisch, lustig sich über dieses Bild gemacht. Und da heißt es dann aber auch, unendliche Einsamkeit am Meeresufer, unter trübem Himmel mit einer unbegrenzten Wasserwüste. Ich komme da später nochmal drauf. Und eine Atelierbesucherin schrieb dann aber an eine Freundin, schon 1809, auf der Meeresfläche sieht man kein Boot, kein Schiff, nicht mal ein Seeungeheuer. Und am Strande keimt auch nicht mal ein grüner Halm. Nur einige Möwen flattern umher und machen die Einsamkeit noch einsamer und grausiger. Und jetzt kommt aber Caspar David Friedrich, der in einem anderen Brief schreibt, wie er dieses Bild eigentlich gemeint hat und auch was er dazu denkt. Es ist nämlich ein Seestück. Vorne ein öder, sandiger Strand, dann bewegt das Meer und die Luft. Am Strande geht tiefsinnig ein Mann im schwarzen Gewande. Möwen fliegen ängstlich, schreiend um ihn herum, als wollten sie ihn warnen, sich nicht auf das ungestüme Meer zu wagen. Dies ist die Beschreibung, nun die Gedanken. Du sennest von Morgen bis Abend, von Abend bis zur sinkenden Mitternacht. Dennoch würdest du nicht ersinnen, nicht ergründen das unerforschliche Jenseits. Mit übermütigem Dünkel wähnest du, der Nachwelt ein Licht zu werden und die Zukunft der Dunkelheit zu enträtseln. Was für eine heilige Ahnung ist nur im Glauben gesehen und erkannt. Endlich klar zu wissen und zu verstehen. Zwar sind deine Fußstapfen tief im öden und sandigen Strande, doch ein leiser Wind weht herüber und deine Spur wird nicht mehr gesehen. Törichter Mensch von eitlem Dünkel. Ja, diese Zeilen sind schwer zu verstehen vielleicht. Aber sie geben ein wenig einen Einblick in die Seele des tiefgläubigen Malers. Friedrich hat seinen ganz eigenen Gottesdienst. Er schließt sich in sein Atelier ein, sagt seiner Frau, mich darf keiner stören, egal wer es ist, auch nicht Goethe. Und malt Himmel, malt Wolken. Das stundenlang. Das ist sein Gottesdienst. Da findet er Gott. Dort begegnet er ihm. Und in den Landschaften, die entstehen, ja, das ist sozusagen so ein Glaubenszeugnis für die Schönheit der Natur, für das Hinein sich begeben und für die Gegenwart Gottes, denn der Himmel ist immer da. Er lässt eben nicht diese seltsamsten Symbole der Barockmalerei und so auflaufen, sondern er entleert alles. Er nimmt die Natur als Vorbild. Er nimmt den Himmel und die Wolken und das Wolkengestüm, das auch sich immer wieder neu verändert und immer wieder neu sich formiert. Und sicherlich versucht er da auch die Schattenseiten seines Lebens zu verarbeiten. Er verliert sehr früh seine Mutter. Sein Bruder kommt bei dem Versuch, ihn, Friedrich, das Leben zu retten, ums Leben. Und kurz vor Entstehung des Bildes sterben dann auch noch seine Schwester und sein Vater. Es sind sozusagen ganz tiefe Schattenseiten und so kann man vielleicht auch verstehen, warum dieses Bild immer dunkler wird. Die Ursachen der Einsamkeit, seien sie auch nur gefühlt, des Verlassenseins, der Ablehnung, der Lebenskrisen, kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Damals, zu der Zeit des Äthiopiers in der Apostelgeschichte, zur Zeit von Friedrich, aber eben auch heute 2024. Übrigens, das Bild heißt ja offiziell Mönch am Meer. So wird es heute verkauft. Nun ist es aber so, dass Caspar David Friedrich kein einziges Bild von sich selber betitelte. Alle Titel, die wir sozusagen jetzt so finden, sind später hinzugefügt. Übrigens genauso wie in der Bibel. Alle Zwischenüberschriften, die wir überhaupt finden, sind später eingefügt und betitelt, damit wir eine gewisse Orientierung haben. Friedrich nannte es einfach zwei Landschaften, denn er schickte das zwei Bilder hin und das nannte er Seestück, aber einen richtigen Titel hat er nie dafür entworfen. Der Mönch, das ist Heinrich von Kleists Werk, der nämlich diesen Artikel von Brentano und von Arnim, die sich so ein bisschen witzig über dieses Bild machten, das konnte er nicht ertragen. Und er setzte sich selber hin und schrieb dann nochmal in seiner Zeitung, weil er der Verlagsredakteur war seit einem Monat. Ja, und dann hat man gesagt, okay, nee, das kann er nicht in seiner Zeitung stehen lassen. Und dann beschrieb er in diesem Artikel dann diesen Mönch als Kapuziner. Und in der Rezeptionsgeschichte wurde dann plötzlich daraus der Mönch. Vielleicht ist es auch so, dass Caspar David Friedrich seine Bilder nicht betitelte, um so ein bisschen oder nicht so vorwegzunehmen von dieser Ahnung, die er immer wieder anmerkt, nämlich um das Entdecken von uns, von den Betrachtern, nicht sofort wegzunehmen. Wenn ich sage, okay, das ist ein Mönch am Meer, dann ist klar, dann ist das ein Mönch und den suche ich. Wenn ich aber sage, das Bild hat erstmal keinen Titel, dann muss ich mich da reinfinden und schauen, was erkenne ich denn. Und genau so ist es ja auch mit dem Leben und mit Gott zu leben. Ich muss hingucken, ich muss mir Zeit nehmen, ich muss Ruhe finden, um dann zu entdecken, Mensch, da erkenne ich wieder Gottes Wirken in meinem Leben und berichte davon und bin dankbar dafür. Ist es jetzt Friedrich selbst? Ja, wir könnten sagen, ja, es könnte Friedrich selbst sein, aber im Entstehungsprozess dreht er diese Figur auch, die war eigentlich im Halbprofil, jetzt guckt sie uns typischerweise als Rückenfigur an. Wir wissen nicht, wer es ist, es könnte jeder sein, es könnte du, es könnte ich sein, es könnte jeder sein. Diese Rückenfigur ist im Prinzip, steht für jeden von uns, man ist allein auf der Welt, man ist auf der Wüstenstraße zwischen Gaza und Jerusalem oder eben am Meeresstrand. Aber, also keine Hoffnung, doch. Nach der Restauration, und ihr seht das restaurierte Bild, das war vor 10 Jahren nichts anderes als ja, braun, gelblich, irgendwas. Und dann war da ein Meer zu sehen und ein Mönch so zu erkennen. Und das Blau des Himmels war weg. 10 Jahre hat es gedauert. Und man hat dann diese ganzen gelblich-braunen Firnisschichten und falschen Retuschen aus den letzten Jahrhunderten dann runtergenommen, denn das Bild wurde mehrfach auch gebügelt unter anderem. Ja, mit viel Herzblut von Restauratoren und heute schüttelt man den Kopf. Und vieles ist dann auch kaputt gegangen. Aber da taucht plötzlich wieder dieses leuchtende Blau, dieses hoffnungsvolle Blau des Himmels auf, ganz oben. Und wenn wir uns die Perspektive oder das Bild tatsächlich als Raum vorstellen, dann ist es doch so, dass dort, wo die Person steht, der Himmel blau ist und sich aufklart. Da, wo ich bin, ist Gott da. Da, wo ich bin, ist Gott gegenwärtig und mag diese Zukunft auch sehr unwissend und unbehaglich sein, sehr dunkel, kein Horizont. Und mag meine Vergangenheit hinter mir im Rücken liegen und ich drehe mich nicht um, dann weiß ich doch, Gott ist gegenwärtig. Und dann kommt wieder diese Jesaja-Rolle ins Spiel. In Jesaja 60, Vers 1 heißt es nämlich, Gottes Liebe geht auf über dir. Die Hoffnung ist da, in dem Bild. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Das gilt auch für uns heutzutage. Und die Person, wenn wir jetzt gesagt, Gott identifiziert haben schon, dann ist die Person ja nicht allein. Oder ist sie doch allein? Vielleicht denkt diese Person da am Strand, sie ist allein. Aber es ist nicht so. Vielleicht müssen wir auch lernen, über den Bildrand mal hinaus zu denken. Denn spätestens dann, wenn jemand davor steht, ist die Person nicht allein, denn hinter dir steht jemand, der das Bild anschaut, der mit dir diese Situation betrachtet, mit aufs Bild blickt. Wer das ist, weiß ich nicht. Dann werde ich plötzlich zum Philippus. Und dann können wir die Chancen auch nutzen, die uns Gott in den Weg unseres geplanten Lebens vielleicht auch schiebt, damit wir das Evangelium im Kleinen auch verkündigen können. Durch Predigt, durch Gebet oder durch Tat, durch unsere Anwesenheit. Ich wünsche uns genau diesen Mut, dass wir in solchen Situationen dann nicht weitergehen. Wir können ja sagen, schönes Bild, gehen wir ins Nächste. Sondern da stehen bleiben und zuhören. Den Mut haben, auch anzusprechen, so wie Philippus damals in der Situation. Heute sind das vielleicht auch andere Fragen, dass wir die Menschen, die Nöte der Menschen und die Fragen der Menschen, ja, für diese da sind und nicht einfache Antworten geben, aber vielleicht hilft ja auch, einfach ein Stück mitzugehen. Wir haben zwei Möglichkeiten in diesem Text oder auch dieses Bild. Die große Frage ist nämlich, wer bin ich eigentlich? Bin ich der Äthiopier oder bin ich Philippus? Bin ich also der Fragende oder der Alleingelassene, der Abgelehnte? Oder bin ich der, der den Engel Gottes sozusagen den Auftrag hat? Oder bin ich der oder die Frau am Meer, die dort steht? Oder bin ich genau die Person, die dahinter steht und mit beobachtet? Und vielleicht bin ich auch beides. Einmal so und einmal so. Aber eins steht fest, Gott ist da. Und die Zusage, die steht eben auch wieder in der Jesaja-Rolle, nämlich im Jesaja 43, Vers 1. Und die gilt uns heute allen. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Amen.